Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, beim Kepler-Salon heute mit dem wunderschönen Thema, ob denn die Welt noch zu retten ist und wenn ja, haben wir dabei was zu lachen oder nicht. Ich freue mich sehr, dass heute so viele hier sind. Es dürfte sich um einen Rekord handeln, oder? Durchaus. Bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich noch ein paar Dinge Ihnen mitteilen. Es sind Bestellungen gastronomischer Art bei Gastronomie Keinzel hinten an der Bar auch während der Veranstaltung möglich. Es ist also jederzeit offen. Es liegt hinten ein Gästebuch auf. Falls Sie sich verewigen möchten zu dieser heutigen Veranstaltung, tun Sie es bitte. Wir werden heute die Veranstaltung wie immer aufzeichnen, audiomäßig. Sie können das auf der Kepler-Seite www.kepler-salon.at jederzeit nachhören. Auch ist heute dabei das Bildungs-TV, das über nicht nur den Edu High zu sehen ist, also alle Lehrer können das sehen, was wir heute besprechen, sonst vorsichtig. Die Sache können Sie auch unter www.bildungs.tv ansehen. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich freue mich heute Ihr Gastgeber zu sein und Moderator dieser Veranstaltung. Ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich, viele hierinnen zu sehen, die ich vom Sehen der letzten Male schon kenne. Wir sind heute hier im Kepler-Salon, der ja schon sowas ist wie ein Stammtisch, regelmäßig jede Woche am Montag. Und ein Stammtisch ist, wie Sie wissen, etwas, deren Teilnehmer jede Woche die Welt retten. Und das versuchen wir heute natürlich auch. Willkommen beim Stammtisch Kepler-Salon. Also, ich freue mich, vorstellen zu dürfen die heutigen Gäste zu meiner Rechten. Herrn Michael Bünker, er ist seit 2008 Bischof der Evangelischen Kirche in Oberösterreich und Vorsitzender der Evangelischen Kirche in Österreich. Entschuldigung, in Österreich und
aber Vorsitzender. Man kann auch Stadt Österreich einfach Oberösterreich.
Genau, man kann. Also das ist eh das Wichtigste. Bischof Bünker ist Vorsitzender des Evangelischen Oberkirchenrates. Da haben wir auch noch Ober drinnen. Jetzt passt's. Herzlich willkommen in Linz. Zu meiner Linken freue ich mich besonders begrüßen zu dürfen Thomas Maurer, Kabarettist, Schauspieler und Autor. Sein derzeitiges Programm Audili, nämlich Österreich auf Chinesisch, ist morgen im Posthof zu sehen, also falls Sie von diesem Menschen hier nicht genug kriegen können, morgen ist er im Posthof. Es gibt, glaube ich, sogar noch Karten. Tun Sie sich bitte informieren. Ja. Wer welche Rolle im Sinne der Weltrettung einnehmen wird, heute hier ist, denke ich mir, offensichtlich. Herr Bünker.
Naja.
Also ich würde es gerne ausführen. Also der Herr Bünker, der wurde ja vor 2 Jahren gefragt von einer Zeitung, was er sich denn für Auto leisten würde oder möchte. Und er sagte, sein Lieblingsauto wäre ein Maserati. Tatsächlich habe er aber, so zitiere ich, überlegt, ob es nicht doch im Sinne der Zukunftsrettung ein Hybridfahrzeug sein sollte. Tatsächlich geworden ist es ein Opel Zafira in gedecktem pastoralem Schwarz, habe ich gelesen. Hier geht es um die positive Zukunft, wie ich meine. Beim Thomas Maurer ist man sich nicht so sicher. Nicht? Einem Programm entnahm ich, Ihr Wunsch wäre mal ein roter Alpha geworden. Ist es ein?
Achso, ja, aber das ist Rollenprosa.
Das ist Rollenprosa.
Ich habe schon Dinge im Programm gesagt,
Es ist ein Skoda, ich verrate es. Ist ein Skoda. Und er ist heute mit dem Zug da. Also so einfach ist es nicht. Ich möchte aber Herrn Bischof Bünker zum ersten Mal fragen, wie er denn über diese Dinge denkt, ob unsere Welt noch zu retten ist. Wenn ja, ist ein wenig Humor drinnen. Werden wir es mit Lachen schaffen? Sie haben ein bisschen einen Zug zum Kabarett. Wollen Sie uns ein bisschen mitteilen, wie Sie denn die Zukunftsdinge sehen?
Nein, ich bin jetzt ein bisschen alarmiert, weil Sie gesagt haben, die Rollenaufteilung ist irgendwie schon klar. Dann glaube ich, kann das so sein. Ich hoffe, dass der Thomas Maurer einverstanden ist. Der Kabarettist sagt, die Welt ist mir wurscht. Ja. Der Bischof muss sagen, nein, auf jeden Fall, sie ist zu retten und wird gerettet werden und so weiter und so weiter.
Wenn man dann der Aufklärer sagt, man muss argumentieren und kämpfen, dass die Welt was ist und der Christ sagt, wieso? Es gibt hin. Nein, aber ich glaube, man muss das nicht vorher ausmachen, es wird sich die eine oder andere Differenz schon ergeben. Und ich wollte noch sagen, ich extra noch, ich bin heute nochmal umgezogen, ich habe zuerst ein schwarzes Hemd und ein weißes T-Shirt drunter angehabt. Das kennt die Menschen verwirren.
Ja, ich dachte, der evangelische Bischof kommt sicher in Zivil und dann kennt sich keiner mehr aus.
Jetzt hört man ihn wieder.
So, was? Jetzt lassen wir beim Bischof einmal reden, der war richtig.
Ich darf mit Theaterstimme sprechen. Es wirkt ein wenig unsympathisch auf Dauer.
Aber die Verwirrung, die dadurch eintritt, wenn Sie mit einem weißen T-Shirt kommen, quasi, wie soll man sagen, so ein Pseudokollar, darf man das so nennen?
Das hat ein bisschen was
ein Hechers, ja. Ja, genau. Ja. Das ist ja natürlich das... ist einfach ein Zeichen der katholischen Prägung. Und ich glaube, im Keplerhaus kann man schon sagen, da hat ein Protestant gewirkt, der die größten Schwierigkeiten mit seiner Kirche gehabt, der Kepler, sowohl mit seiner württembergischen Heimatkirche als auch mit den evangelischen hierzulande, mit den katholischen sowieso. Da verdingt er sich beim Wallenstein als Horoskopschreiber, war nicht recht erfolgreich, die was in den Sternen stand. Der Auftraggeber wird ermordet. Also irgendwie ein trauriges Geschick. Ja. Aber doch sehr linzerisch vielleicht, das werden Sie besser wissen als ich oder oberösterreichisch. Aber jetzt zurück zur Frage, wie ist es mit der, ist die Welt noch zu retten? Also für mich ist ja immer die Frage, sind wir noch zu retten? Das ist ja die Frage, die mich mehr beschäftigt. Das Geschick der Welt, welchen Einfluss hat man da drauf, was kann man da tun und so weiter. Da gibt es die UNO-Millenniumsziele und alle möglichen anderen großen Vorhaben, die mehr oder weniger nicht erreicht werden. Die Frage ist ja, wie geht's denn auch mit uns weiter? Und da würde ich schon zum Einstieg sagen, wenn dann mit Humor, das Gelächter ist der Hoffnung letzte Waffe, hat einmal der Harvey Cox in New York gemeint. Und das leuchtet mir sehr ein. Deswegen habe ich auch so einen Hang zum Kabarett. Ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges. Wenn, dann wird es das Lachen sein, das einen anderen Weg zeigt.
Herr Maurer. Man könne sich, nein, ich zitiere mal ein bisschen, man könne sich doch ruhig ein Auto auf Leasing kaufen, scheiß an, es kommt eh der Komet.
So ähnlich, ja.
Ich weiß, es war wieder Rollenprosa.
Im Prinzip könnte man, wenn man, wenn es denn diesen Homo economicus gäbe, von dem die derzeit dominante Lehre der Nationalökonomie ständig spricht, dann könnte man so kalkulieren. Also wenn man sozusagen einfach alle Parameter zusammennimmt, dann ist es sehr vernünftig, sich keine Kinder anzuschaffen und zu schauen, dass man noch genug Shampoos zu saugen kriegt, bevor man
idealerweise noch aus Altersschwäche den Löffel abgibt, bevor der Rest kracht. Nur das ist eine relativ unbefriedigende Weltsicht und ich glaube auch, dass der Genuss, den man daraus schöpfen kann, ein reduzierter ist. Ich glaube, dass diese ganze Ökonomisierung genauso kurzsichtig ist, wie, auf das werden wir sicher später noch zu sprechen kommen, wie dass sozusagen Ethik und Religion in irgendeinem Monopolverhältnis zueinander stehen. Ich glaube, dass ich habe persönlich zum Beispiel zwei Kinder, das ist eins 2 und eins 16, und im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt nur ganz rational zusammenfasse, was ich so von der Welt erfassen kann, wenn ich halt Zeitung lese und meine Schlüsse da ziehe, dann schaut's für die schlecht aus. Also bin ich mir für mich schon nicht ganz sicher, dass ich einigermaßen unbeschadet, also so wie in der Pensionswerbung im Fernsehen wird sicher nicht ausschauen, aber ob ich halbwegs eine ruhige Kugel schiebend erlöschen werde, heute schon für nicht gesichert. Und für meine Kinder und für der Kinder, wann das Synod ausgeht, schaut es nicht gut aus, weil wir wissen wir eh alle, brauchen wir nicht predigen, wir leben über unsere Verhältnisse, wir sind dabei, diesen Planeten einfach aufzubrauchen. Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstumslogik setzt, was in einer endlichen Welt einfach nicht funktionieren kann. Und mittlerweile sind wir genug und die Wirtschaftsleistung ist groß genug, dass das auch tatsächlich an seine Grenzen stößt. Und da auszusteigen wird sehr schwierig, weil das auch ein System ist, das unter anderem sehr gut darin ist, die öffentliche Meinung zu monopolisieren. Das schaut alles nicht sehr gut aus, aber es macht mir wenig Freude, dass es nicht gut ausschaut. Also ich bin natürlich wie jeder Satiriker, unterhalte ich ein zwielichtiges Verhältnis zum Apokalyptikertum, weil man natürlich die schönsten Pointen vor schwarzem Hintergrund setzen kann. Und so weiter. Aber als Privatperson wäre es mir eigentlich lieber, dass sich sozusagen der Satirebedarf stark reduzieren wird, dann könnte ich immer noch Humorist.
Bitte, die Erde geht unter und wir sind dabei.
Naja, die Frage mit dem Wachstum finde ich schon sehr interessant. Ich glaube, dass der Knackpunkt in der geschichtlichen Entwicklung der war, das Ende der Welt war für die Menschen, soweit ich es weiß, immer vorstellbar. Und der Umkehrpunkt ist dort eingetreten, wie das der Günther Anders genannt hat, mit Hiroshima und so weiter, dass das Ende der Welt nicht mehr nur vorstellbar ist, sondern herstellbar ist. Und das ist nicht revidierbar. Also seit die erste Atombombe gefallen ist, ist es klar, es kann auch heute noch, es ist möglich, das Leben auf dieser Erde mehrfach auszulöschen. Und das geschieht durch unser menschliches Tun, also von der Vorstellbarkeit des Weltendes zur Herstellbarkeit. Und ich glaube, dass man auf diesem Hintergrund auch alle diese vermeintlichen apokalyptischen oder wirklichen apokalyptischen Vorstellungen, die es aus dem Mittelalter gibt und so weiter, auch sehen muss. Das hat sich einfach geändert. Ja, das ist ein anderer Rahmen, in dem das Bild erscheint und es hat dadurch auch die Bedeutung geändert. Und das Interessante, was Sie ansprechen, Herr Maurer, ist, die Frage der Wachstumsideologie, dahinter steht ja doch offensichtlich die Vorstellung Gesetzmäßigkeit des Geldes. Es gibt so etwas wie die schlechte Unendlichkeit, wie es der Philosoph Hegel genannt hat. Also Geld, das sich ständig vermehrt, das reißt in eine Krise und in die nächste Krise. Und wir sind schon wieder lustig dabei zu sagen, die Krise ist schon vorbei, es darf schon wieder, die Mäuse dürfen schon wieder Junge kriegen, die Kröten dürfen schon wieder arbeiten auf der Bank und so weiter. Und das ist ja ein interessanter Widerspruch, dass gleichzeitig je rasanter diese angeblich unendliche Wachstums- und Vermehrungskraft des Geldes propagiert wird und freigelassen wird, umso stärker auf der anderen Seite das Gefühl wächst, das geht nicht gut. Irgendwann ist der Wagen, jetzt egal ob es ein Skoda ist oder ein Maserati, an die Wand gefahren. Ja? Und ich glaube, dieses Gefühl verstärkt sich immer mehr. Und es erzeugt auf der einen Seite eine große Hilflosigkeit, weil das natürlich klar ist, dass das, was kann man da als Einzelner tun, was kann man da machen. Und auf der anderen Seite denke ich, und da würde ich meinen, ist es schon auch aus meiner Sicht hilfreich, eine Perspektive zu haben, die über das, was im menschlichen Vermögen allein oder in dem, was ich als Einzelner tun kann, über das hinausgeht und sagt, es gibt einen Grund, sich dafür einzusetzen, dass dieser Wachstumswahnsinn nicht letztlich in den Abgrund führt, sondern dass man etwas dagegen tun kann, dass man sich miteinander verbinden kann und dass es einen Sinn hat, sich dafür einzusetzen.
Aber das ist ja eigentlich schon eine sehr rationalistische und diesseits zugewandte, weil sagen wir, die Wurzeln des Christlichen liegen ja eher so im Eschatologischen. Also die meisten Theologen gehen heute davon aus, dass die ersten Christen überzeugt waren, dass in ihrer Lebensspanne irgendwann einmal ein gleißendes Licht aufgehen wird und die Gerechten dorthin und die anderen woanders hin. Und nachdem es mehrere Generationen hin nicht und nicht und nicht und wieder nicht passiert ist, haben wir überhaupt erst begonnen, diese Neuen Testamenttexte aufzuschreiben. Und dann gab es ja ganz lang diese Tradition, dass das Hiniden ohnehin kein Frieden zu finden ist und das Irdische ein Jammertal und alles, was furchtbar ist, eigentlich verdient durch die Erbsünde und die einzige Konzentration aufs Jenseits. Also dass das jetzt sozusagen nicht mehr State of the Art ist, begrüße ich.
Na, das ist ja richtig, aber auf der anderen Seite genau diese ersten Christen, die diese doch sehr deutliche Erwartung gehabt haben, das dauert nicht mehr lang, haben deswegen nicht die Hände in den Schoß gelegt und nichts gemacht. Das wäre das Missverständnis amerikanischer evangelikaler Fundamentalisten, die sagen, wir brauchen kein Umweltministerium, weil es steht eh schon in der Bibel, dass das alles den Bach hinuntergeht. Sondern die haben doch versucht, zumindest für den Bereich, für den sie selber Kompetenz und Handlungsmöglichkeit hatten. Man darf sich ja auch nicht überfordern. Niemand von uns ist der liebe Gott, der die ganze Welt erlöst. Aber für den Bereich haben sie für Zustände gesorgt, wo man sagen kann, alle Achtung. Da waren die Frauen bei den Leitungsfunktionen gleichberechtigt, wir Evangelische ahmen das ein bisschen nach. Ja. Da waren die Fremdlinge aufgenommen und hatten ein Heimatrecht, was in der antiken Gesellschaft ganz unüblich war. Da hat sich so etwas entwickelt wie eine systematische Armenfürsorge, was auch in der antiken Welt vollkommen unüblich war, fast wie bei uns heute, wenn man sich das schandhafte Umgehen mit der Mindestsicherung vorstellt.
Ja, also, als politisches als Instrument ist es schon sehr beliebt gewesen.
Ja, als gönnerhaftes Spenden, ja. Aber dass man so wirklich ein System der Grundsicherung hat, wo man sagt, alle Dinge waren ihnen gemeinsam und das aufteilt, je nachdem, wie es jemand bedürftig hat und braucht, wie es im Neuen Testament steht, das zeigt doch, dass hier das Gefühl war, es gibt, jeder Mensch hat ein Recht auf eine Grundgesichertheit seiner Existenz oder ihrer Existenz. Und das haben die zumindest für ein, zwei Generationen doch realisieren können. Also das überzeugt mich immer noch sehr stark. Also die Jenseitigkeit und die Diesseitigkeit müssen sich nicht so radikal ausschließen.
Es darf der Bischof, der Evangelische, nicht in die Befugnisse der weltlichen Ämter eingreifen. Wissen Sie, wo ich das her habe?
Das kann nur von Google sein.
Augsburger Begriff.
Ja, natürlich. Das hängt damit zusammen, Augsburger Bekenntnis, dass Sie über Google gefunden haben, wahrscheinlich.
Ja, sicher. Ja. Ich habe nicht Zeit gehabt, heute Nachmittag nach
Augsburg zu fahren. Ist ja klar. Das liegt in Wien.
Liegt in Wien?
Liegt in Wien im Staatsarchiv. Ja, ist ja dem Kaiser gegeben worden am Reichstag, der hat es gleich weggekramt und nicht gelesen und hat es seinem irgendeinem Beamten gegeben und der hat es schön aufbewahrt und liegt heute noch in Wien.
Na, ich sage es, weil Sie sagen, Sie greifen jetzt natürlich schon sehr, oder Sie beschreiben sehr weltliche Dinge jetzt.
Ja, aber wo gegen sich der Artikel 28 im Augsburger Bekenntnis richtet, ist ja, dass die Bischöfe gleichzeitig Politiker, Fürsten, Großgrundbesitzer waren. Und da haben die Evangelischen gemeint, das tut niemandem gut. Das tut der Politik nicht gut, wenn sie mit dem Heiligen Schein auftritt. Das wissen wir aus allen katholischen und sonstigen, von mir aus auch von anderen Religionen, Gottesstaaten. Und das tut der Religion nicht gut.
Ein paar sehr schöne touristische Sehenswürdigkeiten
sind da. Das ist richtig. Die sind da rausgekommen. Die schauen wir uns immer noch gerne an. Aber dass Kirche, Religion, von mir aus auch Bischöfe und Bischöfinnen, sich zu den Fragen, die die Menschen beschäftigen, und das sind eben auch politische Fragen, sich nicht äußern sollten, das steht dort nirgends. Das haben nur die Politiker hätten es gern, ja? Weil es meistens störende Fragen sind.
Andersrum gefragt. Sollte sich die Kirche in gewissen Dingen stärker zu Wort melden? Ich sage über die aufgeklärte Kirche, wir reden nicht von amerikanischen Fundamentalisten.
Natürlich. Ja, sollte sich stärker zu Wort melden. Und ich habe den Eindruck, dass auch in Österreich die Kirche, katholisch, evangelisch, mehr in diesem Sinn sich auch zu Wort melden sollte. Ja.
Oder sollen die Kabarettisten mehr sagen?
Da kommt ja auch nicht immer was Gescheites, also ich würde mich jetzt nicht für jeden einzelnen Kollegen strafen lassen. Also grundsätzlich ist ja die Vorstellung einer Art Öffentlichkeit, wo sich alle mal zu Wort melden können, was sehr sympathisch ist. Leider wissen wir, dass wir natürlich vor allem auch in komplexen Gesellschaften letztlich dann doch wieder auf die blöden Hierarchien angewiesen sind, weil was sonst rauskommt, ist halt, ja, es gibt zwar 200 Millionen Blogs und kein Mensch lest die alle. Manche werden gelesen. Also es hierarchisiert sich immer und natürlich ist es dann irgendwie, spitzt sich darauf zu, wenn man irgendein, wie ich, halt einen Beruf ausübt, in dessen Ausübung man immer wieder Leute auffällt, dann wird man schneller was gefragt, wie wenn man ein sehr kompetenter Tischler ist, der möglicherweise genauso gescheite Sachen sich denkt. Das ist nicht gerecht, aber ist so. Insofern bin ich mal grundsätzlich dafür, dass Dinge, dass Menschen die Gelegenheit haben, sich auch sinnvoll zu äußern, also nicht nur wie einer die neue Modelinie von Lahong gefällt oder so, sondern halt auch zu irgendwelchen Themen, die was bedeuten, das tun sollen. Für mich persönlich, muss ich auch sagen, ist die Stellungnahme einer Person, die eine Position in irgendeinem kirchlichen Gefüge bekleidet, jetzt nicht wichtiger als sie es wäre, wenn sie sehr guter Tischler wäre. Also ich beurteile es dann eher dann danach, nachdem ich persönlich ziemlich sicher davon überzeugt bin, dass alle Religionen ein Irrtum sind, bewegt mich das nicht stark. Mhm. Also wahnsinnig interessante, hochkomplexe, kulturgesättigte Irrtümer, aber ich glaube sachlich falsch.
Wollen Sie was drauf sagen?
Naja, freilich muss man was drauf sagen.
Ich finde, man kann es mit mir überall nicht übertreiben.
Na, die Frage jetzt in der Auseinandersetzung mit den neu erwachten, zum Teil sehr aggressiven atheistischen Tendenzen, Richard Dawkins und andere in England und in den USA. Die Frage, die ja interessant ist, die man ja nicht so vom Tisch wischen kann. Und was ist, wenn es keiner ist?
Ja, dann ist das, was wir eh haben.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ob Religion ein Irrtum ist oder nicht, heißt ja noch nicht, dass vielleicht diejenigen, die für die Religion stehen, sich irren. Das kann immer der Fall sein, ja, da glaube ich schon. Also den Protestantismus würde ich zumindest sagen und doch wesentlichen Teil auch der christlichen Tradition ist Religionskritik inhärent. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und das ist deswegen meine ich, das ist ein... Das Verhältnis ist nicht so, für mich nicht so klar zu sagen, geht von irrtümlichen Annahmen aus und deswegen ist alles, was daraus folgt, auch irrtümlich oder falsch oder irrelevant. Man muss ja immer auch die Gegenfrage stellen können, und was ist, wenn es stimmt? Ausschließen ist ja auch schwierig.
Steht also, mir unangenehme Viertelstunde nach meinem Ableben bevor. Das,
naja, Herr Maurer, Sie sind zu sehr aufs Jenseits fixiert. Also das ist mir ein bisschen zu religiös.
Ja, ich bin ja katholischer Atheist.
Ja, eben. Ja, also, vielleicht kannst du, das habe ich versucht mit den Einleitungsworten Keplerhaus, vielleicht kannst du das Haus der Genius Lotzi ein bisschen protestantisieren.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel nichts gegen Physik.
Das ist einmal ein Anfang. Ne? Gut. Schauen wir doch ein bisschen vielleicht auf das, nicht so sehr auf das physikalische Ende der Welt, sondern, wie es in der Ausschreibung heißt, auf einen neuen Global Deal. Versuchen wir was zu entwerfen. Wie könnte es denn hingehen? Unter welchem Regelwerk vielleicht? Abseits der Religion oder vielleicht mit Hilfe der Religion, wie auch immer. Wie würde so ein New Global Deal für Sie ausschauen?
Große Frage.
Das ist...
Tja, kleine Sache. Ich glaube, am gescheitesten ist eine uns deutlich überlegene Zivilisation besetzt uns und übt eine Art aufgeklärten Absolutismus aus.
Wobei er nicht an Engel und dergleichen denkt. Ja? Ja, das ist auch klar. Ja?
Wir reden von humanistisch geprägten Außerirdischen, oder?
Genau. Okay.
ein sehr interessantes Paradoxon, aber Schmähungen. Reden wir vielleicht von einem Wirtschaftssystem oder von einem...
Naja, also in Bezug auf das...
Zinsen oder
ja, whatever. Ja, das ist... Also die rasante Geldvermehrungsmaschinerie, das habe ich schon angesprochen. Das ist sicherlich ein Bereich, wo man sagen muss, da braucht es etwas. Ja? Und alles, was jetzt so mit Regulierung der Finanzmärkte und Transaktionssteuer und Tobin-Tax und so weiter verhandelt wird, das sind ja nur harmlose Pflasterchen auf einer reisenden Bestie. Ja? Das muss man einfach sagen. Also da wird es wahrscheinlich mehr brauchen.
an Regulierung. Aber das widerspricht natürlich der größten und weitverbreitetsten und unhinterfragtesten Glaubenslehre, die wir kennen, nämlich der freien Marktwirtschaft, sprich kapitalistisches Wirtschaftssystem. Das besteht nur aus Dogmen. Ja? Dagegen ist alles das, was Kirchen und Religionsgemeinschaften vertreten, noch hochgradig rational.
Ich finde auch, da ist die Trinitätslehre rational dagegen.
Das sagen wir, ja. Das ist, und, obwohl sie auch nicht leicht zu erklären ist. Ja. Aber das spricht nicht gegen ihre Rationalität. Das, was es mit Sicherheit braucht, wahrscheinlich, und ich glaube, also soweit ich das jetzt sehe, ich bin ja kein Wirtschaftsfachmann, die bisherige Ökonomie geht davon aus, wir leiden alle unter einem permanenten Mangel. Es ist von allem zu wenig da. Oder es ist gar nichts da. Und leider ist es ja für viele Menschen der Welt auch Realität. Aber das setzt ja bestimmtes Denken voraus und angeblich dient ja die Ökonomie dazu, diesen Mangel auszugleichen. Dass jeder Mann und jede Frau das bekommt, was er und sie braucht. Und ich glaube, es gibt interessante neue Ansätze, Amartya Sen und andere, die davon ausgehen, zu sagen, eigentlich ist nur da. Es ist nur schlecht verteilt. Die Kleinbauern in Afrika, die ich ganz gut kenne, die können mit ihrem Kakao, ja, was können sie damit machen? Gar nichts. Ja? Sie bringen ihn nicht auf den europäischen Markt. Der Trinkkakao, den sie selber kaufen, hat die Firmenaufschrift Nestle in Afrika. Ja? Da stimmt was nicht. Ja? Das Wasser, das man in Ghana zu trinken kriegt aus den Flaschen, da steht drauf Coca-Cola. Und das ist teurer als das Cola selber. Da stimmt was nicht. Also es sind ganz bestimmte Mechanismen, wo ich mir denke, da könnte man davon ausgehen und sagen, es gibt in Ghana genug Kakao und genug Wasser. Jetzt nur dieses eine Beispiel. Und wenn man hier halbwegs gerechte Zustände im gleichen, wie soll man sagen, am gleichen Tisch sitzend hätte, dann hätten die auch eine gute Chance für ihr eigenes wirtschaftliches Durchkommen
zu sorgen. Ist das nicht ein Job für den lokalen Befreiungsdialog?
Den gibt es eh. Den lokalen Befreiungsdialogen gibt es eh, aber die Auflagen, damit der Staat seine Kredite kriegt, die machen eben nicht lokale Befreiungsdialogen, sondern Finanzexperten in Washington.
Ich glaube, dass der Vatikan und so weiter nicht für die Befreiungsdialogen.
Die waren nicht so wahnsinnig begeistert.
Das kann mich erinnern. Das war was.
Ja, was daran ist das einmal grundsätzlich nichts falsch natürlich.
Ja,
also
ja, ja.
Also an den beschriebenen Zuständen natürlich einiges, aber ist soweit an der Analyse nichts. Es geht ja auch weiter, dass auch bei uns, also als das losging mit der Industrialisierung, war natürlich der naheliegende so halb utopische Gedanke, okay, der Mensch wird jetzt dann irgendwann einmal auch von der Geißel der Arbeit befreit sein. Weil in Wirklichkeit ist ja das auch nicht, weil bei uns das ist ja auch ein Fetisch an der Arbeitsplatz. In Wirklichkeit ist ja das nicht lustig, 40 Stunden bei Mercedes am Band zu stehen oder bei Lidl Lebensmittel einzusackeln. Also das war ja die Idee einer Befreiung ist ja dahinter gestanden, die ist ja komplett von der Agenda getilgt worden, weil das sozusagen ja ausschließlich nur mit einer sich zunehmend monopolisierten Profitmaximierung dient, mit dem bizarren Nebeneffekt, dass sogar dort, wo die Leute am reichsten sind, nämlich hier, ich meine, der Durchschnittsösterreicher frisst buchstäblich Dreck. Wir essen Lebensmittel, die unsere Urgroßeltern wahrscheinlich nicht als das erkannt hätten, womit sie beschriftet sind. Und das heißt, es ist keine Steigerung von Qualität in diesem Sinne. Und nebenbei ist die Tatsache, dass halt die meisten 7-mal in der Woche Fleisch fressen, halt auch einer der treibenden Motoren für die immer weiter sich beschleunigende Desintegrierung jeder Ökologie und Treibhausgase und so weiter und so fort von der reinen Menge schieren apokalyptischen Leids, die da in diesen Tierfabriken kumuliert wird, einmal abgesehen. Ne? Also irgendwas funktioniert da nicht gut, weil es gibt jetzt auch dieses sehr, sehr ganz beliebtes Feuilleton-Thema, dass man so einen Zufriedenheitsindex irgendwie mit einführt oder zumindest einmal die Berechnung des BIP ändert, weil ja momentan ist ein klassisches Beispiel immer noch so ist, wenn auf der Autobahn zwei Autos zusammenfahren, wächst die Wirtschaft. Ne?
Ja.
Ein paar von liegen in der Intensivstation, das sind Arbeitsplätze, neue Autos werden gekauft, ne? Und so weiter und so fort.
Okay, Analyse d'accord. Frage an den Kabarettisten, braucht es dann so etwas, mit der Vernunft anscheinend kommen wir nicht weiter, weil mit der Analyse sind wir uns eh einig irgendwo. Ne? Das sind vernünftige Aufnahmen, Dinge.
Der Herr Bischof vertritt eine kleine
Frage
Gruppe
ich, aber von Österreichern.
Ich vertritt die kleine Gruppe von Österreichern.
Braucht es einen Glauben an eine positive Zukunft? Braucht es einen Glauben an etwas, das wir erreichen wollen? Dass wir auch zu vernünftigen Schritten kommen. Braucht es sowas wie diese Oberhoheit?
Den Wunsch, dass alles gut geht, hat glaube ich eh jeder. Aber die Frage ist, ob man sich dann halt, also die meisten Menschen setzen sich sehr ungern unangenehme Gedanken aus. Und das ist aber auch durchaus etwas Gelenktes und Gesteuertes, was man am besten, finde ich, jetzt im Fall Italien sieht. Weil ich glaube, das kann man, ohne sich einer rassistischen Verallgemeinerung schuldig zu machen, sagen. Die Italiener sind heute einfach depperter, als es vor 40 Jahren waren. Und das ist ein gewollter Prozess. Italien war in den 70ern, 80ern ein Land, in dem es an hochqualitativen, intellektuellen, politischen Diskurs bis hin und den Arbeiterkneipen gab. Und es ist heute ein Land, wo der Großteil der Bevölkerung sich bunt beleuchtete Tutteln im Fernsehen anschaut und den Berlusconi wählt. Und das ist ein gelenkter Prozess. Und diese beiden Dinge haben miteinander zu tun. Und nicht umsonst ist der Typ halt nicht nur über die Mafia, sondern auch über das Fernsehen groß geworden. Und das ist etwas, was, glaube ich, der globalen Nachahmung hart, beziehungsweise in den Vereinigten Staaten schon sehr weit gediehen ist. Und da wird es halt schon schwierig. Das Problem ist, wenn du jemanden, der dazu verführt wurde, und das ist ja leicht, Leid zum Einfachen zu verführen, einfach nett zu denken, darauf aufmerksam machst, bist du ein arrogantes Arschloch und der macht zu. Du kannst immer von schlecht was anderes sagen. Ja? Du kannst jetzt schon immer mit der Floskel einleiten, ich akzeptiere ja deine Meinung. Er wird dich trotzdem für arrogantes Arschloch haben und recht haben letztlich damit, weil in Wirklichkeit akzeptierst du seine Meinung ja nicht.
Ja? Wie tun denn das Sie mit der Missionierung diesbezüglich?
Na, Missionierung ist noch nicht das Thema, aber...
Geht das nicht doch ein bisschen Teufel drum?
Na,
never change your running system.
Manchmal muss ich ja sagen, es ist ja, sagt man ja, es ist ja richtig schade, dass wir nicht auch eigene Hassprediger haben. Ja? Das ist doch, warum soll das nur andere haben oder angeblich andere haben? Das wirkt
ja, offensichtlich. Wir haben die Corona-Zeitung.
Das ist richtig. Das, was mich bei dieser Frage beschäftigt, ist, ich glaube, für Optimismus gibt es keinen Grund. Also für eine optimistische Sicht auf die Welt, nach dem Motto, schauen wir mal, dann werden wir sehen, wenn ich es richtig zitiere, die Rollenprosa. Ja. Schauen wir mal, werden wir schon sehen. Dafür gibt es, glaube ich, keinen Grund. Aber das Paradoxe des, wie soll man sagen, des Religiösen, so wie ich es verstehe, ist, dass man sagt, aber Hoffnung muss es trotzdem geben. Hoffnung ist ja nicht einfach Optimismus nach dem Motto, es wird schon gehen, es wird schon nicht so schlimm werden, es wird schon mich nicht treffen oder uns nicht treffen oder was weiß ich. Sondern Hoffnung heißt doch immer, du kannst auf jeden Fall was tun. Und das Interessante ist ja, dass dieser Zufriedenheitsindex, den Sie angesprochen haben, es war jetzt unlängst in einer deutschen Wochenzeitung, darf man den Namen sagen oder wird das ausgeschrieben? Ja. Also in der letzten Zeit war das drin.
Jetzt Großliste,
der Zusammenhang zwischen Spendenaufkommen und Zufriedenheitsindex. Und das ist sehr interessant. Da haben Sie also die Länder genommen, die bekanntlich äußerst unzufrieden, wo die Menschen nach diesem, was weiß ich, irgendein International Survey total unzufrieden sind mit dem Leben und so weiter. Und es gibt eine Korrelation zwischen den beiden. Jetzt kann man sagen, spenden die lieber, die zufriedener sind mit ihrem Leben, oder macht das Spenden zufriedener und glücklicher? Also, dass man etwas für andere tun kann. Was soll das alles Spenden macht und fragwürdig, was weiß ich alles. Trotzdem, das Gefühl, es kommt auch auf dich an und deinen Beitrag, wie es anderen geht. Und ich glaube, das ist doch etwas Unausrottbares im Menschen, trotz Berlusconi und Fernsehverblödung und Kronenzeitung. Es ist uns nicht wurscht. Es ist uns nicht wurscht, wie es den anderen geht. Und wenn das stimmt, dann würde ich mich trauen zu sagen, wenn etwas in unseren Genen liegt, dann das, dass wir uns umeinander kümmern. Männer wie Frauen, ganz egal.
Das sollst du sich eben mit Richard Dawkins letztlich eh
da, das ist ja schön. Das ist ja schön. Und dass wir versuchen, und wenn man daraus versucht, so etwas zu machen, wie Politik, dass man sagt, es ist uns nicht egal, wie die Leute in Lampedusa absaufen, die hierher kommen wollen. Es ist uns nicht egal, wie es den Frauen geht, die da von Moldawien in irgendwelche komischen Clubs und Bordelle bis nach Linz und sonst wohin geschleppt werden. Es ist uns nicht egal, wie es den Kindern geht, wie es den Roma in Frankreich geht. Es ist uns nicht egal.
Wobei, ich glaube, das sind zwei Phänomene. Ich will das gar nicht widersprechen, sondern das nur trennen. Ich glaube, das eine, das glaube ich oder hoffe ich auch, dass das sozusagen ein Grundbestandteil der menschlichen Natur ist, ob man das jetzt sozusagen als ein evolutionäres oder ein beseeltes Ding, ist es mal wurscht, aber ich glaube, dass es das tatsächlich gibt. Ich glaube, dass es aber auch, weil es so elementar ist, relativ, wenn man es gut macht, gut manipulierbar und ins Leere zu schicken ist. Und ich glaube, dass die Hoffnung, das glaube ich auch, dass das was Elementares ist, aber die ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil die ist eben, glaube ich, da unabhängig von jedem vernünftigen Befund. Also ich glaube, die Hoffnung ist eine Art Notprogramm, wie der Körper Endorphine und Opiate ausschüttet, wenn man unter einer Planierraupe feststeckt. Das hilft jetzt im Moment subjektiv sehr, aber für alle Umstehenden macht es nicht viel Unterschied.
Naja, das wäre Hoffnung im Sinn von Betäubung oder so irgendwie. Ja. Das ist, dann ist man, glaube ich, vor irgendeiner Soap-Serie gut aufgehoben. Da hat man einmal versucht herauszufinden, was bringt eigentlich junge Leute dazu, sich für ökologische Projekte zu engagieren. Und ist draufgekommen, es engagieren sich hauptsächlich diejenigen, die die negativsten Zukunftserwartungen haben. Und dann gibt es wieder biblische Geschichte, ist natürlich klar, bringe ich immer gerne. Arche Noah, ja? Der Noah baut ja die Arche, eine Höchstleistung an technischem, ökologischem Wissen, als einziger, der realistisch die Katastrophe sieht. Also offensichtlich gibt es hier einen paradoxen Zusammenhang zwischen denen, die sagen, es wird eh nichts passieren, und zwischen denen, die sagen, ich sehe die Zukunft realistisch und es treibt mich aber nicht zur Inaktivität oder zur Illusion, im Jenseits wird schon besser werden, sondern jetzt hier zur höchsten Aktivität und Kreativität.
Gut, wollen wir mal das zwischen der Sintflut und der Straßenwalze stehen lassen und in die Publikumsdiskussion gehen. Sie sind jetzt herzlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Solch hochkarätige Philosophen werden Sie selten wieder vor ein Mikrofon bekommen. Geben Sie mir bitte ein Zeichen, wenn Sie eine Frage haben. Es sind zwei Kolleginnen mit dem Mikrofon unterwegs, hier und hier. Und warten Sie bitte mit Ihrer Frage, bis Sie auch tatsächlich ins Mikrofon sprechen. Es geht um unsere Aufnahme, wie ich am Anfang sagte. Bitte, Frau Frey, wer mag das Eis brechen? Iris?
Fangt gut an.
Deswegen die Batterien und die Schadstoffe, die drin sind, jetzt sparen wir das ein bisschen ein und nicht für die Zukunft der Erde. Und versuchen Sie mal jetzt mit einer Theaterstimme.
Das ist wahrscheinlich zum Antreten mit dem Fahrrad.
Herr Maurer, haben Sie Hoffnung?
Also ja, wie gesagt, das ist ja was Irrationales, freilich.
Ne? Genau, und also jetzt wird so die Brücke geschlagen in die Richtung, ich meine, das ist ja das Irrationale eine Realität. Also ich denke gerade, ohne es persönlich zu meinen, als Kabarettist lebt man ja davon, dass man nicht nur rational ist, sondern dass die Leute aus irgendeinem Grund, der schwer zu benennen ist, auf einmal was lustig finden. Vielleicht unnötig quer, aber ich glaube, das ist das vielleicht doch der Unterschied, sagen wir, ein dazu, wie zum Beispiel der Herr Bischof vielleicht die Welt sieht und vielleicht hat der paradoxe Ansatz, wie es gelingt. Also es ist ja, er hat vorher gesagt, vielleicht ist das nicht genau richtig angekommen, es gibt keinen Grund für Optimismus. Das heißt, ich kann das nicht erklären, ich kann es nicht von irgendwas deduzieren oder rational herleiten, dass es Optimismus oder Hoffnung gibt, sondern das ist einfach was es gibt und damit kann ich sozusagen dieses Rationale von mir aus auch wie immer dogmatisch gestützte, aber das System, in dem wir leben, das ja, wo sich alle Konsequenzen begründen lassen, eigentlich vielleicht überwinden.
Ja, oder, also darum, das meinte ich zuerst mit, dass die Hoffnung ein zweischneidiges Schwert ist. dass die Hoffnung mir deshalb natürlich, weil sie faktisch selbstverständlich ist, mich auch dazu verführen kann, dass ich mich mit dem arrangiere, was da ist. Mhm. Weil der Gedanke, ah scheiße, das wird schon nicht so schlimm werden, ja, wenn der Opa hat den Krieg überlebt, was soll sein, der ist sehr naheliegend und mit dem tröstet und beruhigt man sich genauso leicht. Das heißt, ich würde auf die Stimme der Hoffnung auch mit einer gewissen Skepsis hören. Es ist schön, dass sie da ist, aber man soll ja nicht alles glauben.
Okay, danke.
Okay, bitte, dort ist eine Frage.
Ich würde es ganz kurz probieren. Also erstmal möchte ich Danke sagen für dieses, ja, für diesen sehr schönen Dialog. Das macht Hoffnung. Trotz allem, keine Ahnung, es ist eine Freude zuzuhören. Was mich interessieren würde, ist, was würden Sie Leuten sagen, die sehr, sehr lang idealistisch waren und jetzt langsam sich abgeschliffen haben? Also ein Freund von mir kam heute nicht her, weil er gemeint hat, ja, er findet diese Weltrettungsdiskussion immer so müßig. Man kennt ja alle Projekte, man weiß ja, was zu tun wäre, aber es tut halt keiner. Was rufen wir solchen Menschen zu, um sozusagen wieder Schwung in jene zu bringen, die schon sehr viel Erfahrung haben? Was würden Sie jeweils sozusagen vielleicht vorschlagen?
Ja, jetzt schauen alle mich an, gell?
Das ist klar. Das ist Kernkompetenz,
zu Recht, oder? Zu Recht, das ist Kernkompetenz, das ist richtig, ja. Also ich glaube, dass es eine ganz entscheidende Frage ist, zu sagen, also es muss alltagstauglich sein. Ja, es ist schon das Thema angesprochen worden, wie steht es eigentlich mit der Nahrung, mit Essen und Trinken? Eine entscheidende Frage in allen Religionen, ja, ganz sicher. Der Thomas Maurer hat keinen Wein mehr, er wird gleich aus dem Wasser versuchen,
einen
Wein zu machen. Ja, weil wir darüber gesprochen haben vorher draußen, über das Weinwunder von der Hochzeit von Kana. Aber ernsthaft gesagt, niemand von uns wird die Welt retten. Das ist die positive Nachricht. Das ist die positive Nachricht. Niemand von uns wird das tun. Aber jeder und jede von uns kann etwas tun, wo ich mich trauen würde zu sagen, es ist ein Stück wahres Leben auch mitten im Falschen. Und wenn Religion irgendeinen Sinn hat, und so verstehe ich zumindest den christlichen Glauben und der evangelischer Lesart, dann heißt es muss diese Möglichkeit geben, das zu erfahren. Und das gibt es, und das ist möglich, das ist in den Beziehungen möglich, das ist dort möglich, wo wir uns einsetzen können für das, was wir in der Hand haben, soweit wir uns schauen können und so weiter. Und in diesem Sinn würde ich sagen, eine von der Weltrettungsillusion heruntergefahren, vielleicht enttäuscht, vielleicht auch zum Teil resigniert, weiß ich nicht. Aber in bestimmten Bereichen mit einer ganz neuen und wichtigen Kompetenz, die sagt, es kommt genau auf das an, was du einbringen kannst. So verstehe ich das ein Stück weit. Und ich glaube, dass das auch sich verbreitet und dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich will da gar nicht mehr zuschauen, sondern ich mache meine Sachen. Und das sind immer ganz besonders tolle Projekte. Also das, was man zivilgesellschaftliches Engagement nennt und so weiter, das ist doch etwas, was in Österreich, ich würde sagen, zunimmt.
Ja, also mit der Ergänzung, das darf man sehr zunehmen, bevor es wirklich ein Gewicht kriegt. Aber ich teile diese Auffassung. Also ich gehe natürlich auch, ich kenne auch diese Position. Ich war jetzt vor zwei Wochen war diese Demo also vor dem Heldentor, weil die den Heldenplatz nicht freigegeben haben. Und das hat sich im Vorfeld schon abgezeichnet, ui, das ist schlecht kommuniziert. Und ich wusste, ich stehe schon wieder mit meinem Willi Resetar jetzt irgendwo oben und es sind so wenig Leute. Und man denkt, scheiße, stehe ich da schon wieder oben und es sind keine Leute. Und so, aber es nutzt letztlich nichts. Man muss dann durchbeißen und weitermachen, wenn nichts tun, ist nicht wirklich eine Alternative. Also jetzt von diesem pragmatischen Zynismus irgendwelcher Golems abgesehen, die sie Wall Street als Kinder 15 Mal hintereinander angeschaut haben und dann glaubt haben, das ist es. Das ist eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Aber also ich glaube, man muss, also dieser wichtige Satz, dieses Adorno-Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das dann sehr gerne auch als Erklärung hergenommen wird, warum man sich gleich auf höchstem intellektuellen Niveau nichts scheißen braucht, weil es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Ne? Und ich denke, natürlich sind diese kleinen Versuche und das Kleine, man muss halt des Scheiterns gewahr sein und auch der eigenen Lächerlichkeit und der Lächerlichkeit der Versuche. Und die eigenen Versuche sind praktisch immer inkonsequent, zumindest bei den meisten Menschen, wir sind ja heilige, unheimlich, da möchte ich immer gar nicht gern nachgraben, was die so wirklich antreibt. Aber das Bemühen kann aus einem wahrscheinlich keinen guten, aber einen relativ besseren Menschen machen. Und das geht eben bis hin zu diesen ganz kleinen Dingen, wenn man, und man braucht dann oft trotzdem den Anstoß wieder. Also ich habe jetzt unlängst dieses sehr breit besprochene Buch vom Jonathan Safran Foer gelesen, das ist Tieressen, wo jetzt nichts drinnen gestanden ist, was ich nicht schon gewusst habe. Aber es gibt einen tollen Satz drin, wo er sagt, er hat immer wieder halt mit Leuten gesprochen, sagt, er schreibt ein Buch eben über Fleischessen und über Ernährungsindustrie. Und alle Leute haben gesagt, ach so, ein Vegetarierbuch. Also auch die nicht, das hat er nicht gesagt, ja, aber auch alle begeisterten Fleischesser wissen, letztlich, wenn du die Arme auf den Arsch setzt und damit beschäftigst, kommst du als Vegetarier oder zumindest als großteils Vegetarier am anderen Ende wieder raus. Und den Schritt kann man mal setzen. Also ich zum Beispiel bin keiner, sondern habe wirklich begonnen, diese letzten Reste von bäuerlicher Infrastruktur zu nutzen, die es halt noch gibt. Und das Fleisch, das ich zu Hause verkoche, kommt von Betrieben, wo ich weiß, dass die Viecher dort so gelebt haben, wie man das vorstellt. Und auswärts esse ich praktisch keins mehr und das wird jetzt die Welt nicht retten. Mhm. Aber es ist gescheiter, ich mache es so, wie ich mache es nicht so.
Natürlich.
Ist klar. Da war eine Frage, bitte.
Ich möchte nur eine Bemerkung machen zu dieser kulturpessimistischen Diskussion, die wir heutzutage führen. Jetzt momentan ist gerade jetzt Klimawandel und Welt retten. Früher war es die Friedensbewegung, dann war es einmal die Umweltbewegung, das ändert sich sowieso alle paar Jahre. Und ganz früher war angeblich alles besser, was ich für einen ziemlichen Unsinn halte, weil die intellektuelle Bildungselite war nie besonders groß, die Leute waren nie besonders gescheit und Vorurteile hat es immer gegeben und ausgegrenzt ist immer worden. Also ich sehe da keinen großen Unterschied jetzt zu früher, dass da irgendwann einmal alles besser gewesen wäre. Ich glaube eher, es geht weniger um die ehrliche Sorge um die Welt, sondern es geht darum, dass wir als Europäer, die wir mehr oder weniger diese Welt ein halbes Jahrtausend regiert haben, wirtschaftlich und kulturell. Man kann ja sagen, zur Zeit des Kolonialismus ist ja von London aus die Welt regiert worden. Ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt, aber das war schon das wirtschaftliche Zentrum, natürlich nicht nur im Guten, sondern auch sehr viel im Schlechten, dass da eher Abstiegsängste hier sind, die man halt dann kompensiert oder umlenkt in Richtung Welt retten. Aber ich glaube, es ist der europäische Zenit überschritten. Es gibt jetzt andere Zentren in der Welt und wir haben schlicht und einfach Angst, dass die Chinesen alle ein eigenes Auto und einen eigenen Kühlschrank haben. Wir sagen alle, wir wollen teilen. In Wirklichkeit haben wir Angst, unseren Wohlstand zu verlieren. Und die jetzige junge Generation wird die sein, die zum ersten Mal weniger Wohlstand und Sicherheit hat als die ihrer Eltern. Und ich glaube, das bildet irgendwie den Hintergrund zu dem Kulturpessimismus, den wir aktuell haben. Und nicht der ehrliche Wunsch zu teilen. Das kann man mit ein paar Spenden sein Gewissen beruhigen, aber wirklich teilen wir eigentlich niemand.
Danke. Der Herr Maurer hat die Chinesen ja im Programm.
Ja, nein, ich glaube, dass das stimmt, dass es diesen Aspekt sicher in der Debatte auch gibt und dass da sozusagen europäischer Kultursuprematismus und so weiter, dass das mitklingelt. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, schon so, was denn, und also ich bin definitiv kein Verfechter der These, dass früher alles besser war, sondern glaube ich, dass fast alles früher schlechter war, mit der einen Ausnahme, das Vernichtungspotenzial war nicht so hoch. Also nachdem sich ganz Europa wirklich redlich bemüht hat, einen lokalen Weltuntergang durchzuführen während des 30-jährigen Kriegs, waren danach zwischen einem Drittel und einem Viertel der Europäer tot. Dort, wo keine mehr waren, ist Wald gewachsen und es hat sich im Großen und Ganzen wieder alles erfangen. Wir sind mittlerweile in ganz vielerlei Hinsicht ökologisch auch an den Grenzen. Wenn die Chinesen, die sehr gern essen und auch sehr gern Schwein essen, wenn die anfangen, Schwein zu fressen wie wir, geht einfach die Welt unter. Also insofern ist natürlich auch auf unserer Seite die Verlustangst da, weil natürlich müssten wir dann da genauso runterrudern. Das ist dasselbe Scheiß dann wie bei den Klimazielen, die nicht erfüllt werden, weil wir werden so lange weiterfressen, bis wirklich eine Katastrophe uns dazu zwingt, damit aufzuhören, weil nichts mehr da ist. Das ist leider das, was sich ableiten lässt aus der Erfahrung mit menschlichem Verhalten. Aber die Tatsache ist, dass die einzige Möglichkeit, 1,7 Milliarden Chinesen so mit Fleisch zu füttern, wie wir das tun, eine komplett ressourcenvernichtende giftspeiende Hölle für die Viecher, die gefressen werden und für alle Menschen, die im Umland leben. Das geht nicht. Die Ressourcen sind nicht da. Die Ressourcen sind, theoretisch könnten wir, wenn Österreich eine Insel wäre, die 8 Millionen Hanseln da, könnte man sogar Bio auf dem Level ernähren, weil wir haben wahnsinnig viel Wiesen, da braucht man die Almen ein bisschen weiter auf, wieder bewirtschaften, das Fleisch ein bisschen teurer machen, ein bisschen weniger essen und im Großen und Ganzen könnte alles so bleiben. Nur die Welt schaut halt so nicht aus. Und in China gibt es, glaube ich, seit ungefähr 1000 nach Christus kaum mehr Wild, weil das so dicht besiedelt damals schon war. Aber auf einem Niveau, das um den Faktor 10 und dem jetzigen liegt. Bitte?
Kann man denn der Mauer das Mikrofon richten, dass man versteht?
Na ja, weiß es nicht.
Das ist jetzt ein technisches Problem, das wird...
Ich habe es jetzt sehr nah am Mund. Mehr.
Wir werden versuchen, auch hinten den Ton hinzukriegen. Bleiben wir bei der Diskussion, bitte. Abstiegsängste, ja. Verzicht, ist das nicht auch ein Thema für die Kirche? Ist es ein Thema für den Glauben?
Ja, das ist interessant. Also das ist schon gesessen, was Sie gesagt haben jetzt. Gell? Also und ich will das auch nicht so, das darf ich schon sagen, also das wäre ja ein Missverständnis. Ich habe nicht sicher, das haben Sie auch so nicht gesagt, nicht gemeint, dass man sich mit Spenden irgendwie das Gewissen beruhigen kann. Also so würde ich das nicht sagen. Denke ich auch nicht. Die Schweizer Kirchen haben auf die sogenannte Energiekrise reagiert und haben eigentlich relativ ungeniert reingeschrieben, das heißt Abschied von fossilen Brennstoffen. Und Abschiedsprozesse sind immer auch Trauerprozesse, wie verbunden mit starken Emotionen, wie Depression und Niedergeschlagenheit und auf der anderen Seite Wut, irgendwer muss ja schuld sein und so weiter. Also wie man es in jedem Trauerprozess kennt, davon verstehen nur die Kirchen irgendwie was und so weiter, das haben die übertragen auf die Veränderungen, die auf Europa oder auf die westliche Welt insgesamt zukommen. Und da glaube ich in der Tat, dass wir da vor ganz massiven Problemen stehen. Die Frage ist, wie werden die Folgen verteilt? Wer sichert sich denn noch möglichst lange die Illusion, das wäre der Normalzustand? Das wissen wir alle, dass es nicht der Normalzustand ist. Wenn die Menschen auf der Welt so lebt hätten, wie Europäer leben, jetzt rede ich gar nicht von US-Amerikanern, wie wir in Österreich leben, dann ist der Planet auf jeden Fall ruiniert. Also kann man nicht sagen, das ist eine Form zu leben, die übertragbar ist auf andere oder überhaupt für diese Welt verträglich ist. Und das heißt, es gibt diese Abschiedsprozesse und ob das Abstiege sein müssen, da bin ich allerdings noch nicht so überzeugt davon.
Naja, nach jedem Begräbnis wird meistens am lautesten gelacht. Ne?
Zum Beispiel, aber das ist ja auch nur eine vorübergehende Erscheinung. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass man versucht auch herauszufinden, und das, glaube ich, ist uns generell verloren gegangen, was ist denn das genug Fleischkonsum, Energieverbrauch? Wo ist denn das? Also mit der Maßlosigkeit der Geldvermehrung ist ja auch eine Maßlosigkeit in allen anderen Formen eingetreten. Je mehr Energie verbraucht wird, umso besser.
Natürlich, das ist heute da, also der Bundeskanzler geht hin und sagt, Kinder, es gibt wieder ein Wirtschaftswachstum. Ne? Ja. Also das ist natürlich letztlich Wahnsinn und das ist natürlich auch ein Trauerspiel, dass das, was man bei uns immer noch die Eliten und die Entscheidungsträger nennt, dass die das nicht widerspiegeln, weil de facto haben wir zwar Meinungsfreiheit und Publikationsfreiheit, nur solche Dinge wie zum Beispiel elementare Dinge wie kann der Planet überleben, wie können wir 6, 7, 8 Millionen Menschen eine Lebensgrundlage bieten, die werden im Feuilleton abgehandelt, in der Zeit irgendwo zwischen Ausdruckstanz und Nanotechnologie. Das lest im Prinzip keine Sau. Sie lesen das, ich lese das und von Ihnen lesen es vielleicht auch ein paar. De facto, das was verbreitet wird, ist, wir brauchen Wachstum, wir brauchen Arbeitsplätze und wir haben es für Ausländer. Und das sind eigentlich ist das mit den Ausländern ja seit 20 Jahren der einzige Inhalt österreichischer Innenpolitik. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Also ich würde den Feinmann gern so in die Bocken zwicken und mal so durchbeilen. Aber es wird nichts nutzen, darum mache ich es nicht, abgesehen davon, dass es verboten ist. Okay.
Da meine Vorrednerin einen Großteil meiner Frage bereits vorweggenommen hat, kann ich mich beschränken auf meine Zusatzfrage. Da offenbar ein Großteil unserer Probleme mit Angst zu tun hat, ist die Frage, was kann der Humor uns da weiterhelfen, wie er am Anfang der Veranstaltung augenzwinkernd die Zusatzfrage gestellt wurde. Was kann der Humor helfen?
Okay, danke für die Frage. Wer mag anfangen?
Naja, da gibt es aber jetzt schon einen Experten.
Ja. Nein, also der Humor ist sicher sozusagen eine Möglichkeit, sich die Welt erträglich zu machen, ohne vorsätzlich auf analytische Schärfe zu verzichten. Also es ist sozusagen, das ist eine psychische Entlastungsreaktion. Wenn man das Absurde dran sieht, hält man es besser aus, aber wenn es eigentlich furchtbar niederschmetternd ist. Und der Humor oder der Witz entsteht ja oft auch in Logikbrüchen und teilweise auch dort, wo was Furchtbares raushupft. Es ist immer lustig, wenn jemand beim Begräbnis, es ist lustiger, wie wenn jemand beim formellen großen Begräbnis in ein Grab fällt, wie wenn der einfach in einer Kineten stolpert. Also das nennt man sozusagen in der Humortheorie Fallhöhe. Ne? Und der Weltuntergang ist dafür natürlich sehr geeignet und deswegen auch bei Humoristen beliebt. Wenn der Humor es nicht dazu dient, das alles mit so einer falschen Wohlfühlversöhnlichkeit zuzuschmieren, halte ich ihn für was ganz Wesentliches, weil es eben den Fokus auf die Brüche richtet und auf die und es gibt einen, das hat mit dem Phänomen des Humors am Rand zu tun, aber vielleicht der schönste Satz von vielen schönen Sätzen, die der Leonard Cohen geschrieben hat, ist der Satz: There's a crack in everything. That's where the light gets in. Die Brüche sind schon was Wesentliches und mit denen darf man, glaube ich, muss man sie, kann man sie gerne befassen. Und ich glaube, wenn man sozusagen nur dem Richtigen und dem Ethischen obliegt, dann wird man heilig oder verrückt oder wo immer da die Grenzlinie liegt, das strebe ich persönlich nicht an.
Ergänzungen?
Es gibt ein erlöstes Lachen und ein Lachen der Erlösten, das hängt miteinander zusammen, nicht?
Okay, bitte.
Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Peter Hermann. Eine Frage bitte zu diesen Milliarden, die da jetzt vor kurzem von den Superreichen angeboten wurden, um die Welt zu retten.
Also
welche Kanäle steuert das? Wissen Sie da was darüber?
Soweit ich weiß, sind die Kanäle, in die das fließt, durchaus ehrbare und das ist angeblich sehr gut verwaltet und geht dorthin, wo man sich normalerweise wünscht, dass seine Spenden hingehen. Das Problem sehe ich eher darin, dass es halt insgesamt gesellschaftspolitischer Rückschritt zum Gnadenakt der gesellschaftlichen Spitze ist, also dass man sozusagen in einer Gesellschaft, die darauf verzichtet, Superreiche zu besteuern, dann darauf hofft, dass die gegen Ende ihres Lebens aus religiösen oder allgemein ethischen Gründen das Richtige tun und wenn nicht, hat man halt die Arschkarten gezogen. Das finde ich eher das Bedenkliche. Das, was mit dem Geld passiert, soweit ich darüber informiert bin, ist sehr tough, sehr effektiv gemanagt, also das gilt angeblich als sehr, sehr vorbildliche Entwicklungshilfeprojekte. Also da geht es jetzt nicht darum, den Leuten irgendwie Intel-Prozessoren ins Ohr zu knipsen, sondern das sind schon vernünftige Dinge.
Bitte. Warten Sie aufs Mikrofon, Augenblick bitte.
Nur ich finde, es wird den kleinen Mann ein schlechtes Gewissen gemacht, ununterbrochen. Nur an den großen Dingen, da kommt niemand heran. Die ganzen Kriegsminergie, was da für Energie verbraucht wird, ununterbrochen, an dem traut sich niemand heran.
Machen wir zu viel klein-klein.
Jetzt nicht hier in der Diskussion.
Na, generell.
Generell. Naja, manchmal machen wir auch zu viel groß, nicht? Diese Frage mit den Superreichen und ihrer Großzügigkeit ist natürlich im hohen Maße, wie soll man das sagen, auch sowohl sozial, aber auch ethisch irgendwie verdächtig. Ja? Ich habe immer den Eindruck,
da will sich jemand das Seelenheil holen. Welcher Reiche wird selig, ist eine berühmte Schrift von Clemens von Alexandrien aus dem Jahr 230, weil ja in der Heiligen Schrift steht, keiner. Null. Ja? Eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr.
Das war ein Übersetzungsfehler aus dem Arabischen.
Okay. Okay. Aber unterm Strich kommt das gleiche Ergebnis heraus.
Ja. Ja?
Also egal, wie man es übersetzt, unterm Strich kommt heraus, du hast deinen Lohn hier empfangen. Ja? Und ich kann mich erinnern, die Italiener, die vor 40 Jahren noch ein bisschen biblisch und marxistisch geschult waren, die haben hin und wieder gerne, ich propagiere das nicht, dass man das nicht falsch versteht, auf Mercedes-Fahrer, also auf die Autos draufgeschrieben, Jam accipisti Mercedem tuam. Du hast deinen Lohn schon dahin. Ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium, Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, wo es einfach heißt, das wird sich umkehren. Ja? Die, die jetzt da lachen, die werden dann weinen. Die, die jetzt da weinen, die werden dann lachen. Hat schon auch was, wo man sagt, okay, da kennt man sich aus. Ja? Und da ist eben die Frage, quis dive salvator, welcher Reiche wird selig, hast du beim Clemens? Ja, der wohltätig ist. Der wohltätig ist. Das ist schon ein gewisser Abstieg, weil ursprünglich hat es geheißen, man muss alles hergeben. Alles.
Ja.
Ja? Nichts behalten. Okay, die Frage, die bei uns interessant ist, ist, wir reden zu wenig über die Vermögenden, über die, die über Vermögen verfügen. Und das ist ja in erster Linie natürlich auch immer finanzielles Vermögen. Da besteht sofort eine große Abwehr. Wie ist das mit der Vermögenszuwachssteuer? Das ist nicht mein Gebiet. Ich sage nur, wir reden sehr gern, was wir den Armen zuwenden. Ja, und da kommt sehr schnell diese Gnadenmentalität hinein. Ja. Die haben kein Recht, sondern es ist eine Gnade. Ich finde es unsäglich, wie eine unserer Regierungsparteien mit der Mindestsicherung umgeht. Bis jetzt, obwohl beschlossen, will sie sie nicht haben und wenn dann nur 6 Monate lang. Und dann ist sie wieder weg. Ja. Also, ich finde das wirklich unmöglich. Okay, also das ist alles Gnade, die denen gewährt wird, die nichts haben. Armselige Maßnahmen für die armen Leute. Aber über das, was die wirklich Vermögenden könnten, redet niemand.
Ich möchte sogar noch ein bisschen weiter individualisieren oder mich da kurz prinzipiell anschließen. Ich glaube, dass auch die Sachen, dass man sich an die Kleinen immer wendet, das ist erstens ein unglaublich guter und effizienter Propagandatrick, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Republikaner es schaffen, in den Vereinigten Staaten seit 30 Jahren die Menschen dazu zu bringen, elementar gegen ihre materiellen Interessen zu wählen, und als Belohnung dafür nur Zorn kriegen. Aber sozusagen eine Plattform, auf der sie diesen Zorn ausleben können. Das ist etwas, das Sie hier ja auch gut kennen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch die Reichen und der Beitrag der Reichen, ich glaube, es geht mittlerweile über das Persönliche hinaus. Also das ist, glaube ich, wirklich auch noch, und da nehme ich mich nicht aus, wir sind da alle sozusagen ein bisschen christlich-biblisch geschult, der Reiche, der was gibt und oder doch in die Höhe kommt, das ist ja wurscht, mittlerweile haben wir mit Konzernagglomerationen zu tun, die können nicht einmal in die Höhe kommen, sogar wenn es aus Gabert, ja? Das ist nicht vorgesehen. Also für Aktiengesellschaften, also die katholische Kirche hat für viele Eventualitäten vorgesorgt, aber das war noch nicht am Tapet. Ja? Und der Punkt ist, du kannst dich innerhalb dieses Systems, also das sozusagen schon wieder dieses Adorno-Wort, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, du kannst nicht Aufsichtsratmitglied eines börsennotierten, sagen wir mal, Lebensmittelkonzerns, um was besonders Ekelhaftes gleich zu nehmen, sein und dich in irgendeiner Weise anständig verhalten. Das geht nicht. Also dieses System lässt dir den Spielraum nicht. Du kannst kündigen, ja, du kannst die Abfertigung mitnehmen und da irgendwo in Minnesota eine Erdäpfelfarm kaufen.
40 Millionen wieder, Herr Profumo.
Ja, ja, der wird zum Beispiel jetzt, der wird sich, glaube ich, keinen Bauernhof kaufen. Ja. Aber, und das heißt, dass der Ansatz muss schon ein weitaus politischerer sein. Und es ist es aber so, dass natürlich, da haben wir jetzt ein bisschen das welthistorische Pech, dass die Idee des Sozialismus, oder eigentlich ist es logisch, dass die im Zeitalter der Industrialisierung einmal ausprobieren worden ist und dass die auf diese Art und Weise spektakulär schiefgegangen ist, dass sozusagen die Ächtung über jeden Gedanken einer kollektiven Struktur der Ökonomie immer noch sofortige Abwehrreflexe auslöst und man sich dann davor plötzlich, dann kommt irgendein Michael Schaneehafter Trottel daher und unterstellt, man möchte gerne die Leute in Gulag sperren, nichts lege mir ferner, aber man kann nicht über all diese Probleme sprechen, ohne davon zu sprechen, dass es Systemzwänge sind. Und das ist leider nicht von mir, bis irgendwo im Zuge der Debatte aufgeschnappt, aber es gibt einen, jemand hat geschrieben, es gibt einen guten Grund, nämlich weil der Marx kein Trottel war, dass das Buch Das Kapital und nicht Die Kapitalisten heißt. Ja? Es geht um Gesetzmäßigkeiten und nicht um gute oder schlechte Menschen.
Okay, bitte.
Ich finde jetzt die Diskussion über die Reichen auch sehr interessant, weil Reichtum ja sozusagen ein Sinn, eine Möglichkeit.
Entschuldigung, Reichtum oder die Rechten?
Reichtum.
Reichtum. Ja.
Weil Reichtum eigentlich auch was ist, sozusagen eine Möglichkeit, was zu tun. Es verschafft einem Handlungsspielraum. Ich würde aber eigentlich sagen, ich habe ein gespaltenes oder zwiespältiges Verhältnis auch zum Humor. In der Hinsicht, als der Humor, oder sagen wir so, nur der Zorn oder die Wut oder Aktionismus bringt natürlich nichts, aber der Humor ist, trägt in sich auch wiederum das, dass es sozusagen wirkungslos ist, weil Humor und Lachen ja eigentlich eher dem Aggressionsabbau dient, jetzt einmal so aus dem Ärmel geschüttelt, psychologisch.
Ja, da gibt es viele Theorien. Also ich glaube, dass es tatsächlich so etwas wie ein erkenntnisstiftendes Lachen gibt und es gibt am anderen Ende des Pols ein, wie immer man das nennt, Mario-Barth-Lachen, wo es halt darum geht, dass eh alles so ist, wie es ist und das ist lustig. Also ich glaube, das hat schon sehr, das hat denselben, ich glaube, da sind dieselben Grauzonen drinnen wie in jeder geistigen Betätigung. Es gibt halt, der Villacher Fasching fällt auch unter Humor und Lichtenberg fällt auch unter Humor. Also und dazwischen tut sie einiges.
Okay, also man braucht auch Humor, aber nur mit Humor allein
jetzt nicht gehen. Das ist schon klar. Mit Humor allein kann man Samstagabend schon stemmen und sogar das ist, möchte ich mir nicht anschauen müssen.
Fragen?
Ja, mein Name ist Hermann Kutscherer. Ich habe den letzten Krieg noch voll mitgemacht und damals war die Zeit viel schlechter. Der Kapitalismus war in unseren Breiten ja noch nicht so verbreitet. Damals war es wichtig, dass man was zum Essen gehabt hat. Das war das Allerwichtigste. Und der Kapitalismus ist dann darauf aufgebaut, dass ein ständiges Wachstum da ist. Und die Leute sind immer nach dem gegangen, was hat der und was muss ich noch haben. Und so hat sich das alles abgeschaukelt. Und ich frage mich nur immer, was macht denn einer, der 100 Millionen hat? Zu was braucht er denn das? Dass er sich eine Insel kauft in der Karibik oder sonst was, der kann sich da nichts mitnehmen, wenn er stirbt. Nein? Ist es nicht so?
Ja,
der Humor ist ja schon was sehr Wichtiges. Weil gerade nach dem Krieg, im Krieg, da hat es kein Tanzen gegeben, da hat es bestenfalls ein Kino gegeben und nachher dann sind in jedem kleinen Lokal ist getanzt worden und da haben die Leute gespielt, die halbwegs Musikinstrumente in der Hand haben halten können und da haben wir getanzt in der Kaserne und in der Fabrikskaserne und in der Artilleriekasernen und in die diversen Flüchtlingslager ist überall getanzt worden. Und da war es lustig. Und warum? Weil der schreckliche Krieg aus war. Das war das Wichtige. Und die Leute haben einen Humor gehabt. Die Kabarets sind aus dem Boden geschossen. Der Maxi Böhm, der Peter Hai und wie es alle geheißen haben. Und die haben einen Zuspruch gehabt. Und der Kapitalismus, das ist eigentlich etwas, was die Menschheit in dem Sinn umbringt. Im Prinzip braucht man gar kein Geld. Es gibt alles auf der Welt, was die Menschen erhalten könnten. Ich weiß, sie lachen, mir lachen selber aus, wenn ich das proklamiere. Aber wenn jeder nur das sich holen könnte in einem Geschäft oder sonst was, was er wirklich braucht, dann braucht man überhaupt kein Geld.
Okay.
Weil es würde genug erzeugt und das könnte überall, könnten die Leute in Frieden und im Wohlstand leben. Danke.
Danke. Nehmen wir ein bisschen über das Geld.
Naja, das ist ja, das Geld ist der irdische Gott, nicht? Oder bei den Azteken heißt es die Götterscheiße. Und der Sigmund Freud hat dann große Theorien gemacht zwischen Analität und Geiz. Und der Josef Hader hat dann gesagt, die fahren alles Koda. Tut mir leid, aber er sagt jetzt so. Ja.
Aber ohne Sonderausstattung.
Aber so, gut, okay.
Oh ja, bei Schiebedach.
Die Erfindung des, also das, was mich fasziniert, ist ungefähr um das Jahr 5, entschuldige das jetzt, das wird jetzt, aber es ist eh Bildungs-TV, man darf ein bisschen oberlehrerhaft sein.
Ja, das ist jetzt das beim ist ORF okay. ausgelagert.
Okay. Ja, der ORF.
Es wird dann eh geschnitten.
Also es wird nicht aufs italienische, ins italienische Fernsehen kommt es nicht. Ja. Wenn es stimmt, hat man im Jahr, ungefähr ums Jahr 500 vor Christus, das Münzgeld erfunden. Im heutigen Kleinasien, Türkei. Vorher hat es schon Geld auch gegeben, aber da waren das so große Gewichter, die hat man halt umzahlt und auch so genannt, die Talente und die Minen und was weiß ich, wie nach Gewicht ist das genannt worden. Und dann plötzlich werden so kleine Elektronmünzen, Legierungen erfunden und da prägt man was drauf. Und man prägt drauf das, was normalerweise die Leute zum Tempel gebracht haben. Ein Getreidebüschel, ein Rinderschädel, irgendwas. Also den Ersatz für das wirkliche Ding. Und da wird das Geld plötzlich, und das ist ja das Interessante, wenn Sie sagen, man könnte auch ohne Geld sein. Man sagt ja, die Ökonomen sagen, man braucht das Geld als Austauschmittel und als Wertmaßstab und so weiter. Aber dieser Ursprung ist ja wahrscheinlich der, Geld ersetzt die Realität. Und das sehen wir jetzt in der aktuellen Krise ja ganz deutlich. Wenn man sagt, Banken- und Finanzkrise, es geht eigentlich, ja, um was geht's da? Um die Blasen, ja, die an der Börse entstehen. Aber auswirken tut sich auf die reale, sogenannte reale Wirtschaft, auf das, wo Menschen arbeiten müssen oder eben keine Arbeit mehr finden. Und mit dieser Entwicklung setzt ein die Entdeckung, zumindest hat das einmal jemand versucht herauszufinden in der griechischen Literatur und Philosophie, die Entdeckung des Individuums. Das Geld, das universale Austauschbarkeit den Menschen einreden will und sagt, es ist eigentlich alles austauschbar, es kommt auf gar nichts Reales drauf an. Gegenschlag in der Balance der Gewichte, das Ich wird wichtig. Plötzlich taucht in den griechischen Gedichten das Ich auf.
Ich glaube, das ist kein Gegenschlag, ist es, glaube ich, eine Folge.
Genau, eine Folge, ja. Damit da irgendwie das nicht vollkommen aus der Gleichheit. Und deswegen ist dieser reine Individualismus, ja, der Typ des Reichen, der sich bereichern kann, der Krösus, ja, der alles, wie Midas es in Gold verwandeln kann und so weiter. Dieser Einzelne, der nur für sich selber und sein eigenes Fortkommen sorgt, ist dann plötzlich so ein Idealbild in der ganzen abendländischen Philosophie und Sozialgeschichte. Und deswegen gibt's immer wieder diese Gruppen, die sagen, wir verzichten generell aufs Geld. Und das ist interessant, das sind meistens, mit Verlaub, religiös motivierte Gruppen. Die sagen, das Geld setzt sich hier an Gottes Stelle, es ist der universale Wertmaßstab, der universale Tauschfaktor, der universale Ersatz für alles, was es gibt. Es kreiert alles, sogar mich als Person. Und deswegen gibt es immer wieder die Gruppen, die sagen, kein Geld. Jesus, kein Geld. Franz von Assisi, kein Geld. Und so weiter. Schlichte Geldverweigerer. Und ich glaube ja nach wie vor, es sind sicher Spinner. Ja? In diesem Punkt war Jesus auch irgendwie ein weltfremder Spinner, in anderen vielleicht auch. Aber die haltet die Gesellschaft nicht aus. Die sagen, wir verweigern uns total. Ich sage nicht, dass das das Konzept ist, mit dem man sagen kann, damit kann man jetzt Politik machen und ein Zusammenleben organisieren. Das ist mir schon klar, dass das so nicht geht. Aber diese Zeichen, diese, ja, in dem Sinn vielleicht doch Heiligen, ja, vorsichtig gesagt, ja, das braucht schon, um zu zeigen, das ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Und diese Geldbestimmtheit unserer Welt und unserer Kultur und so weiter, das ist sicherlich aus meiner Sicht eines der größten Probleme, vor dem wir stehen. Deswegen habe ich Verständnis, wenn Sie sagen, wir könnten auch ohne. Also wahrscheinlich nicht wirklich, aber wir könnten auch andere Formen des Austausches von Gütern finden und das wäre interessant, ja, drauf zu kommen. Die Kufsteiner haben das negative Geld gehabt da in der Zeit der Arbeitslosigkeit, ja, und das hat funktioniert. Das ist abgedraht worden von der Nationalbank, wenn man gesagt hat, wenn sich das verbreitet, ja, also da ist man nicht belohnt worden, wenn man Schulden hat, sondern das Gegenteil.
Wörgl, ja.
Wörgl war es ja, nicht Kufstein. Ja. Ich wusste irgendwo im Ausland.
Engental. Geld.
Ich glaube, dass da vieles richtig ist. Ich möchte aber jetzt auch aus diskussionsdramaturgischen Gründen einmal in dem Fall buchstäblich den Advocatus Diaboli spielen, also mal kurz auch fürs Geld reden, weil das hat ja einen Grund, warum das so gut funktioniert. Davon abgesehen, dass es ja auch natürlich vor allem in der Neuzeit einige absolut nicht religiös motivierte Gruppen gegeben hat, die das approbiert haben, seien es die spanischen Anarcho-Syndikalisten, seien es die ersten Kibbutzim in Israel und so weiter. Aber ich glaube, dass es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt, dass natürlich die plötzliche Abstrahierbarkeit einen totalen Individualitätsschub befördert. Das heißt, du kannst da sozusagen etwas ganz Privates schaffen. Ein paar Münzen, die du dir beiseite schaffst, mit denen du dir irgendetwas verwirklichst, was für dich nicht vorgesehen ist. Das gibt dir eine, und das glaube ich gar nicht, eine vermeintliche, sondern eine tatsächliche Macht über dein Schicksal. Ich bin als Arbeiterkind aufgewachsen, mir hat das immer schon interessiert, Dinge, die sozusagen außerhalb dessen liegen, was jetzt sozusagen für mich vorgesehen wäre. Also prinzipiell, ich wollte mich da nicht einfügen. Ne? Und Luxus ist halt auch etwas, das hat zum Teil mit Qualität zu tun und zum Teil, deswegen wird das Problem auch nie lösbar sein. Es gibt gewisse Dinge einfach, also wir sind jetzt kurz davor, dass es überhaupt nichts mehr ausreichend für alle Menschen gibt, aber auch in einer idealen Welt gibt es gewisse Dinge einfach nicht ausreichend für alle Menschen. Also ich persönlich bin ein bisschen Van-Freak und um eine berühmte Lage zu nennen, Le Montrachet in Burgund, das ist so groß wie 3 Fußballfelder. Mehr Wein gibt es nicht, der von Le Montrachet kommt. Es gibt sehr viele anderen guten Wein. Das Le Montrachet ist aber nicht so unrecht so berühmt, wie es ist. Es wird nie genug Wein geben für alle Leute, die das interessiert, die sich denken, boah, das hätte ich gerne mal kosten, weil ich mag Burgund gerne und ich habe mich wirklich beschäftigt. Ich verdiene das, ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Ich hätte das auch mit trinken dürfen.
Was, das wird, die Leute das haben werden, keinen Wein,
das werden größten, Bier trinken. Größtenteils werden das irgendwelche arabischen oder chinesischen oder sonst was Leute sie eine küven, teilweise mit Cola gespritzt, weil sie es sich leisten können. Punkt. Dieses Problem wird aber nie, also wird, das könnte man in einer sozialistischen Welt, könnte man es verlosen, meinetwegen, ja. Aber es werden trotzdem nicht alle kriegen, ja. Das ist no fucking way. Du wirst nie, genug Le Montrachet erzeugen können, weil das ja halt nur so groß ist.
Ich bin mir nicht so sicher, dass das für immer gilt. Aber bitte, das ist ein anderes Thema.
Nein, das okay, wollen wir noch ja, zu einer Frage kommen, bitte?
Aber nur ganz kurz noch, die Abstrahierung, die mit dem Geld eingezogen ist, hat natürlich auch eine unglaubliche und im Grunde auch positive Dynamik ausgelöst. Und es war ja, Karl Marx war einer der größten Bewunderer dessen, was der Kapitalismus an Dynamik und an Innovationskraft entwickelt hat. Ich sage nicht, wenn wir von Weltrettung sprechen, ist und auch von Abschieden, vielleicht ist es so, dass diese unfassbare Dynamik etwas ist, von dem man sich auf einen Ort entscheiden muss, wie man sie in der menschlichen Entwicklung von gewissen Phasen entscheidet. Sei es von der Phase, wo es wirklich noch was Kreatives ist, dass man aus Gacke was formt, oder vom Sturm und Drang der Pubertät oder wo auch immer man sozusagen jetzt die psychologische Analogie ziehen möchte. Fakt ist, dass wir auch dank dieser Dynamik überhaupt erst an diese Grenzen des Möglichen angeschlagen haben. Also hätte nicht dieses System der Individualisierung und ich glaube, dass in diesem Sinne dann ein gewisses Interesse daran, sozusagen selber auch was davon zu haben und seine eigenen Ziele zu verfolgen, etwas durchaus nicht Unehrenhaftes ist, das aber miteinander eine zunächst einmal teilweise von Haus aus auch verheerende Dynamik, aber das Grandiose hält damit dann teilweise Schritt. Wir sind aber auf einem Punkt, wo man dieses System nicht weiter, genauso wie man irgendwann einmal als Menschen aufhören müssen zu wachsen. Irgendwann schlagst du auf 88 an und dann ist er gut. Und ich glaube, dort sind wir und dieser Gedanke ist überhaupt noch nicht da. Das wäre eine der wenigen Möglichkeiten, sozusagen, wenn man zum Thema Weltrettung zurückkommt, man sagt, okay, das ist eine abgeschlossene Phase. Weil es ist wie beim Menschen, mit 3,60 Meter geht es da nicht doppelt so gut wie mit 1,80 Meter. Okay.
Da war noch eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage an den Herrn Bischof, weil Sie haben zuerst angedeutet, quasi die Göttin Geld, also Geld irgendwie als spiritueller Ersatz und Kapitalismus als Ideologie, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Auf der anderen Seite hat der Kapitalismus gerade dort die fröhlichsten Urstände gefeiert, wo gewisse religiöse Gegebenheiten waren. Also in den USA sind ja die Menschen eher religiöser als bei uns. Und da wird nach deren religiöser Ideologie der belohnt, der hart arbeitet und viel Geld verdient. Auf der anderen Seite gibt es sicher viele spirituell leere Menschen, die sich in eine Konsumhaltung flüchten. Sehen Sie da auch einen Widerspruch und welche Meinung haben Sie da
natürlich dazu? Der Max Weber, der explizit den Protestantismus.
Na sicher, Sie haben ganz recht. Der Puritanismus, also der sogenannten Pilgrim Fathers und Mothers, werden ja wohl auch Frauen dabei gewesen sein, hat eine Haltung mitgebracht, die mit dem Protestantismus eng zusammenhängt. Und da hat der Max Weber ja gemeint, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Protestantismus und Kapitalismus. Also diese Erwählungslehre, die vor allem mit Johannes Calvin verbunden wird, wo man sagt, man kann an äußeren Zeichen erkennen, dass du von Gott erwählt bist und dass Wohlstand eines dieser äußeren Zeichen ist. Jetzt muss man sagen, der Johannes Calvin, den kann man für vieles schimpfen, dafür nicht. Dafür nicht. Das ist sicher etwas, was nicht auf ihn zurückgeht, sondern was erst später entwickelt worden ist.
Das war ein Schweizer, ne?
Das war ein Genfer, ja. Er selber war also Schweizer.
Ich hab's gesagt, ja.
Aber eigentlich von Geburt Franzose, aber jetzt tun wir da nicht. Ist ja, das ist letztlich nicht so entscheidend. Er selber war auf jeden Fall der Meinung, dass es eine in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft einen Ausgleich der Güter braucht und gar nicht der Meinung, dass der Reichtum hier so ein Zeichen der Erwählung ist. Das ist erst eine spätere Entwicklung. Was Sie aber richtig ansprechen, ist, dass diese Form von persönlichen, wie soll man sagen, von persönlichem Wohlstands Religiosität eine derjenigen Formen von Religion ist, die sich heute am rasantesten ausbreitet. Also es soll bitte niemand glauben, dass sich der Islam ausbreitet. Das ist ein Migrationsphänomen, das wir gerade in Europa ein bisschen spüren, aber sonst nicht. Es breiten sich aus in den westlichen Gesellschaften, reden wir mal nur von denen. In den westlichen Gesellschaften breiten sich aus Buddhismus und fernöstliche Spiritualitäten. Das ist kompatibel. Und in allen anderen Weltgegenden, Südamerika, Afrika, Asien, breitet sich aus ein radikaler, pfingstlerisch geprägter, individualistischer Fundamentalismus protestantischer Prägung. Also wenn du genug betest, wirst du nicht krank, wirst du schneller gesund, wird es dir wirtschaftlich gut gehen, wird deine Beziehung in Ordnung sein und so weiter. Das ist das, was in Südamerika zum Beispiel massiv in die mühselig katholisierten Bevölkerungen
hinein. Ja, die täten sich jetzt zum Teil die Befreiungstheologen zurückwünschen.
Die täten sich zum Teil die Befreiungstheologen zurückwünschen, auch die in Rom, weil sie sagen, damit wäre zumindest eine Antwortmöglichkeit gegeben für das, was die Menschen wirklich bewegt. Aber das sind die Religionsformen, die sich am rasantesten heute auswirken. Und ich habe da große Fragezeichen dahinter. Natürlich, wie Sie sich denken können. Das ist nicht vorbei. Ja.
Tja, beim Geld sollte man rechtzeitig darauf schauen, dass man es mit Rotwein versauft, bevor man sich einen Blödsinn drum kauft. Ne?
So ähnlich, ja.
In diesem Sinne wollen wir schon mal zum Schluss machen. Es ist Ihre Heißerinnen, ich bewundere Ihr Durchhaltevermögen und bitte die Referenten ganz kurz noch mal Schlusswort.
Ja, das mache ich gern. Kurz, ja? Darf ich ein Schlusswort sagen?
Kurz, vielleicht mit Humor.
Liebe Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen, ihr habt morgen die Gelegenheit, eure unvergleichlich liebliche, manche sagen kitschig, das ist nicht wahr, liebliche, als Kärntner darf ich das sagen, mit unserer Landeshymne, da wartet man ja durchs Blut, ja? Wie mit den meisten Hymnen dieser Welt. Nicht mit der oberösterreichischen. Und morgen gibt es die Gelegenheit, dieselbe auf Chinesisch zu singen. Und ich möchte im Zeitalter der einen Menschheit alle einladen, das nicht zu versäumen, im Posthof mit Thomas Maurer die oberösterreichische Landeshymne unvorstellbarerweise ins Chinesische übersetzt.
Danke. Danke, Herr
Bischof. Ich möchte Bünke natürlich herzlich die Sonntagmesse rekommandieren.
Okay, danke sehr. Haben Sie noch kurz Geduld? Eine Minute. Iris, bitte die Programmvorschau.
Genau, ich möchte es ganz kurz machen, weil wir nächste Woche das vierte Quartal starten. Ich bitte alle, die das Programm postalisch zugesandt bekommen oder per Newsletter bekommen möchten, sich ins Gästebuch einzutragen. Dann können wir das diese Woche noch aussenden. Wir starten nächste Woche mit Montag, wie gewohnt. Da wird es die Netzwerke der Macht in Oberösterreich. Zu Gast ist aus Wien vom FAS Research Harald Katzmeier. Und am Mittwoch starten wir mit einem neuen Format. Das wird heißen Zum Mittag bei Kepler. Wir laden Sie wirklich ein, Mittag um 12 zu uns zu kommen. Dort werden Forschende der lokalen Bildungseinrichtungen, Universitäten und Fachhochschulen ihre aktuellen Forschungen präsentieren. Und wir haben dann noch ein neues Format, das wir jetzt mit Herbst starten, und zwar eine regelmäßige Sonntagsmatinee. Es wird alle zwei Wochen eine Matinee hier im Haus geben. Wir starten mit der philosophischen. Konrad Paul Lissmann wird unser erster Gast sein. Wir werden große Themen der Philosophie über ihre Gegenwartstauglichkeit überprüfen und freuen uns, wenn Sie kommen. Und dann gibt es noch ein Experiment, eine fremdsprachliche Matinee. Wir starten mit Englisch und mit Italienisch dieses Quartal, wo wirklich in dieser Sprache nur gesprochen wird. Viel Spaß dabei und hoffentlich kommen Sie uns alle mal besuchen. Dankeschön für den schönen Abend. Toll.